mit Judith Bühler. Hallo. Heute ist, das kann man wohl sagen, Tag der Wahlprogramme. Das ist zwar kein offizieller Titel, aber immerhin haben heute gleich drei Parteien ihre Programme vorgestellt. Union, SPD und Grüne. Alle versprechen, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Stichwort Steuern. Aber wie genau das aussehen soll, das unterscheidet sich in den Programmen. Und nicht nur das. Jim Bobnikscher gibt einen Überblick.
Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder auf Vordermann gebracht werden? Die Union beantwortet diese Frage unter anderem mit Steuersenkungen. Alle Unternehmen sollen demnach entlastet werden. Zudem wollen CDU und CSU Energie günstiger machen als bisher. Dazu wollen sie auch prüfen, abgeschaltete Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. SPD und Grüne dagegen wollen Investitionen in die Wirtschaft stärker belohnen. Zum Beispiel mit einer Prämie, wenn Unternehmen neue Maschinen anschaffen. In der Sozialpolitik unterscheiden sich die Programme deutlich. CDU und CSU wollen das Bürgergeld abschaffen. Grüne und SPD halten daran fest, wollen jedoch auch mehr Anreize setzen, damit Menschen wieder arbeiten gehen. Alle Parteien stehen weiterhin zum Mindestlohn. Der steigt Anfang des Jahres auf 12,82 Euro pro Stunde. Grüne und SPD wollen ihn auf 15 Euro anheben. Die Union will diese Entscheidung weiterhin der Mindestlohnkommission überlassen. Auch beim Thema Rente gehen die Parteien mit verschiedenen Ansätzen ins Rennen. Die SPD will vor allem dafür sorgen, dass das Verhältnis von Renten und Löhnen stabil bleibt. Die Grünen fordern unter anderem, dass auch Beamte und Abgeordnete in die staatliche Rentenkasse einzahlen. Und die Union findet, dass auch Kinder privat für die Rente vorsorgen sollten. Schon Sechsjährige sollen demnach jeden Monat 10 Euro vom Staat dazu bekommen.
Ob so eine Wahl reibungslos läuft, hängt ja von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob schnell genug die Briefwahlzettel gedruckt und verschickt werden können. Schwierigkeiten bei Wahlen könnte es aber auch durch gezielte Manipulation geben, wenn sich ausländische Akteure beispielsweise per TikTok einmischen. Genau das soll der chinesische Konzern ByteDance, zu dem TikTok gehört, zwar nach EU-Gesetz verhindern, aber reicht das, was er tut? Das will die EU-Kommission überprüfen und hat jetzt ein Verfahren gegen die Online-Plattform eingeleitet. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Konkret untersucht die EU-Kommission jetzt, wie TikTok mit Risiken im Zusammenhang mit Wahlen umgeht. Also tut die Social-Media-Plattform genug gegen Missbrauch und Manipulation der Algorithmen, also der Empfehlungssysteme, und werden politische Werbung oder generell bezahlte politische Inhalte gekennzeichnet. Beides sind Anforderungen, die die Europäische Union in ihrem Digitalgesetz DSA festgeschrieben hat. Insbesondere nach den Präsidentschaftswahlen in Rumänien vor gut drei Wochen kamen Zweifel auf, ob TikTok die Integrität von Wahlen in der EU ausreichend schützt. Bei der inzwischen annullierten Wahl hatte der als russlandfreundlich geltende Kandidat Georgescu überraschend die meisten Stimmen erhalten. Die Auswertung von Risikoberichten und weiterer interner Dokumente der Plattform haben in Brüssel den Verdacht erhärtet. Nach ernsthaften Hinweisen darauf erklärt Kommissionschefin von der Leyen, dass ausländische Akteure mithilfe von TikTok in die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingegriffen haben, untersuchen wir nun gründlich, ob TikTok gegen den Digital Services Act verstoßen hat, indem es solche Risiken nicht angegangen ist.
Neben dem Einfluss von TikTok hat sich die EU auch mit dem Thema Migration beschäftigt. Die Türkei bekommt von der EU noch in diesem Jahr eine zusätzliche 1 Milliarde Euro, um Geflüchtete zu versorgen. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara gesagt. Seit der Bürgerkrieg in Syrien vor über 13 Jahren ausgebrochen ist, hat die EU knapp 10 Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei gezahlt. Und das Thema Migration und Asyl ist nicht nur ein EU-Thema. Auch eine zukünftige Bundesregierung in Deutschland dürfte sich damit beschäftigen. Genauso wie mit dem Thema Klimaschutz. Wie Deutschland aktuell in Sachen Klimaneutralität dasteht, hat die Bertelsmann-Stiftung untersucht und 30 Länder verglichen. Ergebnis? Deutschland ist demnach im Mittelfeld, also auf einem guten Weg, aber nicht spitze. Stefanie Geisler berichtet.
Das Thema Kreislaufwirtschaft ist laut Studie vor allem in Finnland und Schweden in guten Händen. Deutschland hat zwar mittlerweile ebenfalls eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, allerdings fehlten hier klare Aktionsziele sowie ein Überwachungssystem, heißt es von den Autoren der Studie. Auch bei der Abkehr von Kohle, Öl und Gas landet Deutschland mit Platz 15 nur im Mittelfeld. Die Autoren kritisieren vor allem, dass die Modernisierung des Stromnetzes schleppend verlaufe. Positiv bescheinigten sie hingegen, dass das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 rechtsverbindlich formuliert sei. Außerdem seien hierzulande klare Grenzwerte festgesetzt für den jährlichen CO2-Ausstoß.
Und der CO2-Ausstoß ist auch relevant für den Klimawandel. Wie sich die Erderwärmung äußern kann, das zeigt eine Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes. Seit über 140 Jahren werden Wetterdaten in Deutschland gemessen. Aber seitdem war ein Jahr noch nie so warm wie 2024. Und das, obwohl das Jahr noch nicht mal vorbei ist. Aber auch schon zwei Wochen davor sei der neue Rekord klar, hieß es vom DWD.
Fokus Südwest.
Zum ersten Mal bringt die Stadt Stuttgart Obdachlose in einer Unterkunft für Geflüchtete unter. Die Stadt bestätigte einen Bericht der Stuttgarter Zeitung auf SWR-Nachfrage. Kerstin Rudert mit den Einzelheiten.
Insgesamt 550 Plätze hat das Containerdorf im Reitstadion. Jetzt wurden davon bis zu 100 als Winternotübernachtung reserviert. Das heißt, hier können Menschen ohne Wohnung unterkommen, wenn es draußen zu kalt wird. Insgesamt habe man damit 190 Notübernachtungsplätze in Stuttgart, so die Stadtverwaltung. Die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen nebeneinander sei nicht optimal, aber mit einem Zaun und mehr Sicherheitspersonal habe man die Situation bestmöglich angepasst.
In einem Vogelpark in Hambrücken im Kreis Karlsruhe ist bei zwei Tieren die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, nachgewiesen worden. Als Reaktion darauf wurden 200 Tiere des Vogelparks getötet. SWR-Reporter Markus Bender.
Kanarienvögel, Wellensittiche und Wildvögel. Nahezu der gesamte Bestand des Vogelparks wurde gestern getötet, um das hochansteckende Virus einzudämmen. Sollte auch bei ihnen die Geflügelpest nachgewiesen werden, muss das Landratsamt Karlsruhe weitere Maßnahmen ergreifen, beispielsweise eine Aufstallungspflicht für Geflügelhalter anordnen. Bürger sollten tote oder kranke Tiere den Behörden melden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Vogelpark in Hambrücken bleibt vorerst geschlossen. Das Virus wurde vermutlich durch eine eingeflogene Wildente in den Park eingeschleppt. Es ist laut Landwirtschaftsministerium der erste aktuelle Fall in Baden-Württemberg in diesem Jahr.
Wenn zum Beispiel die Feuerwehr Geld für ein neues Fahrzeug oder eine Sanierung braucht, dann kann das dauern. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling hat jetzt angekündigt, dass das in Zukunft unbürokratischer gehen soll. Städte, Gemeinden und Kreise müssten künftig keinen Antrag mehr dafür stellen. Stattdessen bekommen sie jedes Jahr pauschal Geld für den Brand- und Katastrophenschutz. Die neue Förderrichtlinie soll im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten. Das ist mal eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Gemüsebetrieb aus Weingarten in Rheinland-Pfalz stand vor einem Problem. Jede Menge übrig gebliebene Salatköpfe, die zu klein für den Handel sind. Die Lösung? Einfach über Instagram anbieten. Der Plan ging auf, und zwar deutlich besser als gedacht, so der Betrieb. SWR-Reporter Thilo Eickhoff.
10.000 bis 12.000 Salatköpfe sind in den vergangenen Tagen in Weingarten im Kreis Germersheim über die Theke gegangen. Das schätzt Betriebschefin Nadine Andres. Das Problem mit den Köpfen war, dass sie nicht der Handelsnorm entsprechen. Es sei ja gut und sinnvoll, dass der Handel mit Lebensmitteln klar geregelt ist, sagt Andres. Aber wegschmeißen wäre in dem Fall halt auch zu schade gewesen. Deswegen hatte sie einen Aufruf bei Instagram eingestellt, der auf verschiedenen Kanälen inzwischen mehr als 100.000 Mal gesehen worden ist. Und auf dem Hof sei es sowieso zugegangen wie im Taubenschlag. Die Kosten für die zu klein geratene Ernte habe das nicht ganz decken können, sagt sie, aber doch einiges aufgefangen. Etwas mehr als 1.000 Köpfe seien noch übrig.
Und dann war da noch.
Wenn man mit vielen Menschen reist, zum Beispiel in der Bahn oder im Flugzeug, dann kann das schon mal unangenehm werden. Jemand, der viel zu laut telefoniert oder Musik hört, ein Baby, das nicht den besten Tag hat oder der ein oder andere, ja, Duft, der schwer zu ertragen ist. Letzteres hat auf einem Flug von Amsterdam nach Mexiko zu einer ungeplanten Zwischenlandung geführt. Auf halber Strecke muss ein Gestank im Cockpit so unerträglich geworden sein, dass die Piloten keine andere Möglichkeit sahen. Denn Fenster mal eben runterlassen wie im Auto geht ja nicht. Ursache für den Geruch waren nicht etwa die Passagiere, also nicht die menschlichen, sondern die 100 Schweine, die sich im Frachtraum befanden. Die kamen nach der ungeplanten Landung auf Bermuda laut Flugbehörde auf, Zitat, einen geeigneten Platz der Insel. Die menschlichen Fluggäste wurden in Hotels in der Nähe untergebracht. Denn schließlich kümmere man sich um alle Passagiere, egal ob sie auf zwei oder vier Beinen gehen, so ein Behördensprecher laut Medienberichten. Am nächsten Tag ging es dann für die menschlichen Fluggäste weiter, in einem hoffentlich gut gelüfteten Flugzeug. Die Schweine haben es schließlich auch noch in einem weiteren Flugzeug gesund nach Mexiko-Stadt geschafft. Was lernen wir daraus? Wenn Schweine fliegen lernen, kann es schon mal etwas unangenehm für die Nase werden.